Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au/German.
Mitten im Englischen Garten in München, weit entfernt von jeder Küste, schlägt das Herz der Münchner Surfszene. Die Eisbachwelle ist seit Jahrzehnten ein Wahrzeichen der Stadt und Pilgerort für Surferinnen und Surfer aus aller Welt. Nach einem tödlichen Unfall, einer langen Sperrung und heftigen Diskussionen über Sicherheit und Bürokratie konnte die Welle dann wieder gesurft werden dieses Jahr. Über die besondere Bedeutung des Eisbachs, den Kampf um seinen Erhalt und die Zukunft des Flusssurfens durfte ich mit Max Masi Mink vom Surfclub München sprechen. Hi Max.
Hi, servus.
Nimm mal unsere Hörerinnen und Hörer, die jetzt nicht in München waren. Gut, ich habe in München gelebt, du bist dort geboren. Das heißt, wir haben eine Beziehung zur Stadt und wissen, was der Eisbach bedeutet. Ich bin Surfer, du bist Surfer, aber ja nicht nur für Surferinnen und Surfer, sondern allgemein für die Stadt, weltbekannt der Spot. Was bedeutet der Eisbach für die Stadt? Erklär mal bitte den Hörerinnen und Hörern, die jetzt hier in Australien vielleicht zuhören und denken, ja, Eisbach vielleicht mal gehört oder gar nicht gehört. Wofür steht dieser Eisbach?
Ja, das ist eine sehr vielfältige Frage. Also auf der einen Seite ist es natürlich, und das haben wir haben da mit dem Tourismusamt mal zusammen das versucht zu eruieren, weil es natürlich keine Eintrittszahlen gibt, wie im Olympiaturm oder was weiß ich was. Im Deutschen Museum kannst du ja genau messen, wie viele Leute kommen da. Ja? Also ist auf der einen Seite ist es natürlich ein Aushängeschild und auch ein touristischer Anziehungspunkt. Und wir haben es mal so grob geschätzt, das sind so 30.000 Menschen, die da an einem schönen Sommertag, Touristen etc. dahin pilgern, um sich das anzuschauen. Mhm. Ja? Also hat es einen gewissen touristischen Wert auch für die Stadt. Es ist in jedem Reiseführer drin. Es ist, also wie gesagt, als diese ganze Geschichte angefangen hat, wir haben Anfragen ja aus Australien, wie gerade aus Südafrika, LA, New York Times hat einen Bericht drüber gemacht. Also es ist ein weltbekannter Spot, der irgendwie auch was Besonderes ist, weil er mitten in der Stadt ist und weil wir halt 300 Kilometer vom nächsten Meer weg sind. Ja, und das nächste Meer ist nicht surfbar wirklich. Also wir sind noch viel weiter vom nächsten surfbaren Meerspot weg. Also hat es irgendwie was Besonderes, ja, auch im Vergleich zu anderen Großstädten. Und das andere ist, es ist natürlich auch so der Geburtsort von diesem Flusssurfen, Riversurfen per se, was jetzt ja in Europa überall, es gibt ja Wellen jetzt in Prag, in Hannover, in Nürnberg, es gibt eine City Wave jetzt in Hawaii, ja, es ist ja eine Münchner Firma, die das macht, also es ist so ein bisschen ein Inkubator auch dafür, was da mit diesem Sport in Anführungsstrichen passiert ist und natürlich auch der Inkubator dafür, dass es halt ein Millionenprojekt wie Surftown gegeben hat, was halt auch Leute machen, die am Eisbach groß geworden sind, die dort surfen gelernt haben und die sich dann ins Meer und so weiter weiterentwickelt haben. Und das ist halt so, hat so verschiedene Facetten, ja, und das, glaube ich, ist das Besondere. Und wenn man hier, also jetzt surfen wir ja wieder, wenn ich hier mit dem Brett durch die Stadt fahre, sagen mir drei Leute Minimum, cool, dass ihr wieder surfen könnt. Cool, dass das wieder da ist. Und zwar aus allen Altersklassen. Ja, ob jung, alt, Rentner, Touristen, wer auch immer. Und das ist natürlich schon für mich oder für uns ist es Teil der Stadt. Und das kann man nicht kaputt machen.
Ja. Definitiv. Und ich sag mal so, die Menschen mit einem Surfbrett am Fahrrad und im Neopren am besten noch, die an einem vorbeifahren, die gehören ja auch wirklich zum Stadtbild dazu. Es gibt einen großartigen Dokumentarfilm Keep Surfing aus dem Jahr 2009, der diese gesamte Geschichte großartig erzählt, weil es gab ja schon immer traditionell diese Floßfahrten über Schnellen und so, also eine Kultur, dass da auf dem Fluss mit Bewegung, mit Wassergefährten, was passierte, das ist ja nicht ganz neu. Das fand ich, wurde auch toll dargestellt. Aber dann haben ja irgendwann surfbegeisterte Menschen diese Eisbachwelle entdeckt. Man musste es auch ein bisschen optimieren. Es gab einen Hauswart oder Hausmeister, ein bisschen also auch lustige Figur oder ein Charakter, der sehr, sehr eigen war, der irgendwie mit dazugehörte. Und die Welle war ja nicht ganz optimal. Es wurde ja etwas in die Welle wie so eine wie so eine Hake, kann man sich das vorstellen, oder wie so ein, weiß ich gar nicht, wie soll man es beschreiben?
Also ein Holz ist eigentlich ein langer Holzbein.
Ja, der niedergelassen wurde, um diese Welle, die einen kleinen Fehler hatte, quasi noch besser zu formen. Ist das richtig beschrieben worden?
Genau.
Okay.
Also wenn man, ist eigentlich, dass man ein schönes, sauberes Face bekommt. Hat die Rampe eigentlich immer gemacht.
Ja, und River Surfing ist ja was ganz anderes. Es ist ein komplett anderes Surfen, ganz anderes Gefühl als im Ozean, aber es hat eine absolute Faszination. Und es gab auch über die Jahre ja tragische Zwischenfälle, es ist nicht ganz ungefährlich, wo ja auch da schon Diskussion aufkam, wer ist haftbar, kann so eine Stadt sich sowas leisten, dass dort Menschen dann einen Sport betreiben an so einem Spot, der ja auch eine Gefahr mit sich bringt. Wie hast du persönlich diese Phase miterlebt?
Also, was ich jetzt unmittelbar natürlich miterlebt habe, ist dieser Unfall, der vor, ich glaube, vor einem Jahr passiert. Es war ein Jahr, ein bisschen erst ein Jahr, April letzten Jahres passiert ist. Ich war da nicht in München, aber das war so das erste Mal. Also ich meine, dass man sich beim Sport verletzen kann, ist klar. Da darf man nicht mehr Skifahren, da darf man nicht mehr Snowboarden, da darf man nicht mehr Windsurfen, da darf man nicht mehr Fahrrad fahren. Also das ist ja ein Eigenrisiko. Ne? Wenn ich jetzt sage, ich möchte einen Sport machen oder wenn ich ins Meer gehe und ich bin öfter in Indonesien, ich gehe in eine Welle rein, die viel zu groß für mich ist, weil ich das gar nicht kann und ich ersaufe, dann ist das mein Problem. Ne? Ja. Also ich meine, das ist ja mein Risiko.
Ja.
Und das ist so ein Thema. Und was ich dazu gerne sagen würde, ist, 2 Meter weiter von der Eisbachwelle springen jeden Tag im Sommer hunderte Leute betrunken, die schwimmen können, die nicht schwimmen können, ins Wasser rein. Da ertrinken jedes Jahr Menschen. Und das ist weder schön noch gut. Aber auch das hat die Stadt 0,0 interessiert. Ja? Mhm. Die werden geborgen und am nächsten Tag wird weiter geschwommen. Es wird nicht kontrolliert, es wird nicht restriktiert, es wird überhaupt, da redet auch kein Mensch über die Haftung. Ja? Das ist natürlich bei so einem freien Spot, der über Jahrzehnte gewachsen ist und über Jahrzehnte auch von der Community gepflegt und ich sage mal, instand gehalten wurde, inklusive Müll und so weiter, völlig without charge, ja. Also die Stadt hat eigentlich nur profitiert und ein paar Leute haben privat sich darum gekümmert, was ja eigentlich was Schönes ist. Das dann mit gleichzusetzen, dass ich sage jetzt mal in 40 Jahren Surfen, ja mal roundabout, jetzt ein tödlicher Unfall passiert ist, so schlimm das ist, ist im Verhältnis zu jedem Tiefschneehang, im Verhältnis zu dem Fahrradweg, im Verhältnis zu dem Skatepark oder im Verhältnis zum Ozean, Entschuldigung, ein Witz, ja, ein absoluter Witz, ohne dass ich jetzt diesen Todesfall da irgendwie...
Nein, das macht Sinn, was du sagst, ich verstehe, was du sagst, ja.
Und das ist halt das, und das andere, was ich dazu vielleicht noch zum Sport sagen wollte, ist, es ist halt auch eine Community von Menschen dort, die halt, und das ist, also ich bin jetzt fast 50 und ich würde nie mit 23-Jährigen ein Bier trinken gehen, wenn ich nicht surfen würde. Ja, warum? Weil egal aus welcher sozialer Schicht du bist, egal welchen beruflichen Hintergrund du hast, egal aus welcher Familie du kommst, egal welche Nationalität du hast eine gemeinsame Leidenschaft, Hobby, wie auch immer. Und das bringt die Leute auch zusammen. Und das connectet die Leute auch. Ja, und das hast du nicht so oft. Ja, das ist einfach auch was Besonderes, weil der Arzt trinkt ein Bier mit dem Lehrling und der Mensch, der gerade keinen Job hat und nur surfen geht jeden Tag, hängt mit einem Professor rum. Und das ist was ganz Besonderes und das kriegst du nur in so einer freien Umgebung. Das kriegst du nicht, wenn du 100 Euro Eintritt für was bezahlst, weil das limitiert natürlich die Menschen, die dorthin gehen können. Ja?
Es ist aber interessant, finde ich, wie sehr da genau drauf geschaut wird, was für eine Medienresponse dann auch kommt, wenn es jetzt um diese Welle geht. Interessanterweise allerdings kam es dann ja auch dazu bei der alljährlichen Auskehr des Flussbetts, dass diese Welle auf einmal verschwand. Und da hat man ja auch sehr, sehr schnell gemerkt, wie viel Leidenschaft da dran hängt, wie wichtig das auch ganz, ganz vielen Menschen nicht nur in München ist, sondern weltweit. Das war ja ein Riesenthema auch hier in Australien, dass diese ikonische Welle auf einmal weg war. Wie konnte es dazu kommen? Wisst ihr schon, woran das jetzt genau lag? Weil es waren ja auch WissenschaftlerInnen mit dran beteiligt, rauszufinden, was da jetzt genau schiefgelaufen ist, weil eigentlich ist ja eine Routineauskehr war oder ist es mittlerweile, habt ihr mittlerweile herausgefunden, woran lag es, dass diese Welle auf einmal weg war und dann ja auch wirklich sich lange, lange Monate nicht blicken lassen hat?
Also man muss da ein bisschen zurückgehen und zwar zu der Corona-Zeit. Ja. Es wurde zur Corona-Zeit keine Bachauskehr gemacht. Ja, warum, ich weiß nicht warum, angeblich hatten sie keine Leute oder weiß ich nicht, auf jeden Fall wurde das, also 2-3 Jahre lang wurde der Bach gar nicht ausgekehrt. Und sonst war das ja ein Turnus, wo das regelmäßig gemacht wurde. Früher war es so, wenn der Bach ausgekehrt wurde, haben wir diese Rampe rausgemacht oder die Kollegen haben die Rampe rausgemacht, es wurde ausgekehrt und die Rampe kam wieder rein und dann lief die Welle wieder. So, und durch diese 3 Jahre oder vielleicht waren es auch sogar 4, ich habe es jetzt zeitlich nicht mehr genau im Kopf, hat sich natürlich so viel Moos, Steine, Sedimente, Algen, Pflanzen da angesiedelt, dass sozusagen durch diesen Reibungseffekt die Welle automatisch lief. Ja, also die lief ohne irgendeinen Einbau und das jahrelang. So, und dann kam die letzte Bachauskehr und da haben die schon mehr gemacht als sonst, ja. Die haben natürlich das Moos und die ganzen Pflanzen und so weiter rausgemacht, haben das aber mit dem Karcher halt auch alles rausgespritzt, haben die Seitenwände, wo sehr viele Pflanzen so reinwachsen, die natürlich auch aufs Wasser einen Einfluss haben, weggemacht. Und sie haben vorne, wenn praktisch aus dem Kanal oder aus dem Tunnel kommt ja das Wasser raus und fließt runter über eine Fläche. Und diese Fläche war sehr bewachsen, da waren Löcher drin, etc. Und die haben sie komplett glatt betoniert. Ja? Und dadurch ist die Welle, hat die eine sehr hohe Fließgeschwindigkeit bekommen und keinerlei Widerstand mehr. Und ist einfach durchgeflossen und dann durch das Kehrwasser wieder zurückgeflossen. Ah. So deswegen war, lief die nicht mehr. Ja? Und das war eben der Punkt, wo wir gesagt haben, ja, die läuft morgen wieder, wenn wir einfach eine Rampe reinhängen. Dann läuft die sogar wunderbar. Ja? Und da gab es eben, dann hat es angefangen, dass eben die Stadt dann angefangen hat, nein, keine Einbauten und das ist zu gefährlich. Und das war dann hat es so eine, das ist so, sage ich jetzt mal, aus dem Untergrund dann in so eine offizielle Thematik reingeflossen. Yeah. Ja. Und das ist es. Und jetzt läuft die Welle wieder, weil eben, also sie läuft noch nicht hundertprozentig, aber sie läuft sehr gut. Und das liegt halt auch daran, dass jetzt, wir haben jetzt Frühling, es ist, war jetzt sehr, sehr warm die letzten Wochen, es hat geregnet, es ist feucht, es ist wieder sehr, sehr viel Moos da drin, es ist sehr viel wieder Reibungswiderstand da, für das Wasser, das da reinfließt. Und dadurch hat sich die Welle jetzt wieder aufgebaut. Und jetzt ist es natürlich so, jetzt haben wir ja noch einen neuen Bürgermeister und die konnten jetzt natürlich, ja, jetzt hätten sie das natürlich kaputt machen müssen. Ja, deswegen haben sie das Surfen jetzt wieder erlaubt, allerdings ohne Einbauten etc. Und das ist natürlich eine temporäre Lösung, weil perspektivisch weiß man nicht, wie sich es weiterentwickelt. Und es muss halt irgendwie perspektivisch eine Lösung geben, die halt, sag ich jetzt mal, safe ist für alle und dass das Thema ehrlich gesagt auch immer aus der Öffentlichkeit verschwindet, weil ich meine, das ist jetzt auch wirklich, ja, hoch, runter, links, vor, überall in den Medien gewesen. Und es ist ja jetzt keine signifikante große Sache am Ende des Tages. Ja, wenn du ein Holzbrett reinmachst, läuft die Welle, ciao. Also das ist jetzt nicht so komplex. Ja, da brauche ich keinen Strömungstechniker von der Uni Hamburg, der da engagiert wurde, um es zu verstehen. Auch wenn ich kein Ingenieur bin, das verstehe ich auch. Also, yeah. Also es ist halt sehr, es wird halt, also in Deutschland ist ein bisschen das Problem gerade, dass wir halt an unserer Bürokratie ersticken langsam und das wird immer schlimmer. Und wir haben sehr viele Gespräche mit Bürgermeisterkandidaten, mit den Referaten dort geführt. Und das Gefühl, was man halt immer wieder hat, und das ist völlig parteiunabhängig, ist eigentlich das, dass man gar nicht will. Also man will keine Lösung, man will nicht pragmatisch sein, man will einfach nur sich absichern und 15.000 Gutachten erstellen in einer Stadt, die total pleite ist. Also wir haben über 700 Millionen Schulden in München, was ich nicht verstehe, weil die Stadt ist eigentlich wohlhabend im Vergleich zu anderen deutschen Städten und so weiter. Und das sind so ein paar Sachen, wo man einfach als Bürger sich auch manchmal denkt, so okay, also das ist ein Thema, das könnt ihr so schnell vom Tisch bekommen, ja, und das macht ihr einfach gar nichts. Ja. Und jetzt haben wir natürlich Glück, jetzt läuft die Welle und surfen alle und ist alles gut. Aber dann muss man perspektivisch mal schauen, wie geht es halt auch weiter. Ja.
Ja, und da ist es ja gut, dass es euch gibt, also den Surfclub München und auch viele andere Menschen aus der Münchner Surf-Community, die sich einbringen, die Teil der Surf-Community sind, auch natürlich verstehen, was getan werden muss, damit es diese Welle gibt. Aber ich verstehe schon ja, dass einfach die Bürokratie, gerade weil es ein so großes Thema geworden ist, dann da natürlich dann mehr Hindernisse in den Weg stellt, als vielleicht Lösungen anzubieten. Das wird ja auch deutlich in der Geschichte des Eisbachs, also der Surfwelle. Wie gesagt, diesen Einbau gab es damals ja auch schon, um die Welle zu optimieren. Aber es ist doch schön, dass es das wieder gibt für euch in der Stadt und die Liebe, die diese Welle erfährt, die ist ja ungebrochen. Also es waren ja diverseste Menschen aus dem internationalen Surf-Zirkus schon vor Ort. Weltmeister wie Mick Fanning, Weltmeister wie Kelly Slater und dann natürlich, was ich folgen, wie Weird Waves, eine tolle Serie, die genau halt Novelty Waves in der Welt halt irgendwie beleuchtet. Und da sieht München auch wirklich sehr, sehr toll aus. Also die Liebe, die diese Welle weltweit erfährt, ist ja wirklich ungebrochen. Und großartig, dass ihr euch da wirklich einbringt. Wie ist es dazu gekommen zu einem Surfclub München? Das ist ja auch, du hast gerade eben von Bürokratie gesprochen, ein Surfclub München ist ja auch was sehr, sehr Deutsches, dass sich dann Vereine gründen, um eine Welle zu schützen, wenn ich den Ball mal zurückspielen darf.
Ja, guter Punkt, ja. Das ist wirklich ein guter Punkt, weil ich eigentlich auch, ich war mal im Tennisverein so als Jugendlicher und auch das hat mich einfach nur genervt. Und eigentlich sind wir alle Freigeister. Also im Grunde genommen, für mich ist auch Surfen, alleine rauszufallen, die Sonne geht unter und ich habe einfach meine Ruhe. Ja, das ist eigentlich das Schönste daran. Warum haben wir das gemacht? Wir haben das gemacht, es gibt ja die IGSM noch, die ja praktisch die Floßlände betreibt und die ja eigentlich so der größte Surfverein in München ist. Ich war da nie Mitglied und keiner von uns, und das war auch nie, wie wir sein wollten, ja. Weil das natürlich dann, das ist ja genau das auch, was du sagst, dieses Vereinsgemeier und man muss sich immer irgendwie auf so einen kleinen gemeinsamen Nenner einigen und jeder hat irgendwas zu sagen. Das ist ja eigentlich das, was wir nie wollten. Aber wir haben das gemacht, weil wir einfach gesehen haben, dass wir, wenn wir diesen Sport schützen wollen und irgendwie eine Interessensvertretung gegenüber auch einer Stadt sein müssen, dass wir dann irgendwie organisiert sein müssen, weil das sonst nicht funktioniert. Das ist leider Deutschland und es ging leider nicht anders, aber wir versuchen das schon ein bisschen anders zu machen und weniger in diese Vereinsmeierei reinzukommen, sondern das wirklich so inhaltlich zu lösen. Und wir haben das eigentlich ganz gut aufgesetzt, so jetzt nach einem Jahr oder das sind jetzt ja über 2 Jahre schon, dass wir einfach versucht haben, die Leute, die keine Ahnung, die technisch gut sind, die kümmern sich um das Thema, was bauen wir da rein. Die Leute, die Presseerfahrung haben, machen Pressethemen. Unser Präsident hat ganz gute Verbindungen auch so Richtung Politik und Richtung Juristerei. Also dass man einfach die Stärken, die jeder so hat, nutzt, ja, und versucht, diesen Sport spezifisch zu schützen. Uns geht es auch gar nicht so sehr um die Floßlände oder um andere Surfspots, sondern es geht darum, dass wir diese Kultur und das, was damit verbunden ist, erhalten. Und wir haben einfach gesehen, dass die einzige Möglichkeit, das zu machen, halt über auch eine Institutionalisierung geht. Ja? Weil sonst kriegst du in Deutschland nichts voran. Da hört dir keiner zu. Ja? Also kein Bürgermeister spricht mit dir, weil du als Einzelbürger ein Interesse an irgendwas hast. Ja? Das ist halt so leider ein bisschen das Problem auch. Ne?
Max, wie oft kommst du noch zum Surfen auf dem Eisbach?
Ich glaube, ich war letzte Woche 8-mal bis gestern. Heute war ich beim Zahnarzt, heute, glaube ich, gehe ich nicht. Aber ich habe natürlich, als es wieder da war, das schon. Ich wohne auch nicht weit weg davon und ich habe ein bisschen Vorteile. Aber doch, ich versuche schon. Also zu normalen Zeiten, ich sage jetzt mal, versuche ich 3-4 Mal die Woche zu gehen. Ja. Und wenn es manchmal nur in der Mittagspause eine Stunde ist, aber ist allein schon gut genug. Ja.
Großartig, dass sowas geht. Du warst surfen im Ozean, du surfst regelmäßig auf einem Fluss. Was macht die Magie des Surfens auf einem Fluss für dich aus?
Ja, also ich muss sagen, ich war nicht so viel am Ozean schon. Ich gehe schon, versuche schon regelmäßig zu gehen, habe ich auch 2 Kinder und irgendwie ist es immer schwierig, dann da wirklich so das konstant zu halten. Ja, das ist halt einfach, du musst halt dann viel reisen und viel weg und spontan in Italien schauen und so. Das ist halt manchmal in der Lebenssituation gerade nicht immer möglich. Daher ist es, die Faszination ist, dass es wirklich vor der Haustür ist, dass es meistens läuft, dass man Freunde und Leute trifft, die man mag, dass man Stunden da verbringen kann, aber vielleicht auch nur eine halbe Stunde. Das ist auch die Welle und das ist das Schöne. Also ich bin viele City Waves und so gesurft und hat auch seinen Vorteil. Oder auch in Mailand diese Unit, das ist auch eine super Welle. Aber das Schöne am Eisbach ist auch, dass er nie gleich ist. Also der ist vielleicht mal ein paar Wochen ähnlich, dann ändert sich der Wasserstand, dann hast du eine ganz andere Welle, dann hast du mal Weißwasserwalzen, dann hast du mal. Also das Face ändert sich. Also das ist so, es ist auch nicht immer das Gleiche. Ja, und das glaube ich so, ja, sehr weit ausgeholt, aber so, glaube ich, in ein paar Worten das, was fasziniert.
Hast ein schönes Bild gemalt, hast du uns schön mitgenommen. Und das nächste Mal, wenn ich in München bin, vielleicht schaffe ich es dann ja auf dem Eisbach selbst mal, das zu erleben. Wirklich toll, dass du dir Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen und wie schön, dass die Welle wieder zurück ist. Und hat mir wirklich viel, viel Spaß gemacht, mit dir ein bisschen über diese wirklich sehr, sehr besondere Art des Surfens zu sprechen. Danke dir, Max.
Sehr gerne.
Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.